Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Blättert man dann ein paar Seiten weiter, so am Anfang der Bibel, dann heißt es am Ende der Sintflutgeschichte: Dann segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Das ist 1. Mose 9. Wenn man dann wieder zwei Kapitel weiter blättert, kommt man zu der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und die möchte ich euch nun insgesamt vorlesen. Wir sind also in 1. Mose Kapitel 11, Verse 1 bis 9. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China, also nicht China, sondern China. Und dort siedelten sie sich an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen sie zu Backsteinen. So dienten sie ihnen als Ziegel und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr hinab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder gebaut hatten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, übersetzt Verwirrung, denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt, und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Es ist Passionszeit, liebe Gemeinde, und wir befinden uns auf dem Weg zum Osterfest. Diese Zeit nutzt die Christenheit traditionell dazu, um nach dem zu fragen, was uns entfremdet. Zuallererst, was uns von Gott entfremdet. Was macht uns Gott fremd? Dann, was lässt uns Menschen untereinander fremden? Und was macht uns vergessen, wozu wir Menschen eigentlich da sind? Was entfremdet uns von uns selbst? Das alte biblische Wort für dieses Entfremdetsein, für die Absonderung von Gott, vom Heiligen und vom Heilsamen, das nennt die Bibel Sünde. Sünde beschreibt die Tatsache und den Vorgang, dass wir aus dem Blick verlieren, was heilig ist und was gut ist. Und die Folge der Sünde ist immer das Leid. Die Bibel ist voll von solchen Leidgeschichten. In freimütigen und zugleich bedrückenden Geschichten haben die biblischen Menschen ihre Nachkommen regelrecht beschworen: Schaut euch das mal an. Bitte macht nicht dieselben Fehler wie wir. Lernt aus unseren Fehlern. Wenn es nicht anders geht, dann macht eure eigenen Fehler, aber nicht unsere. Die braucht ihr nicht zu wiederholen. Bin mir sicher, dass alle Leitgeschichten in der Bibel uns so einen Spiegel vorhalten wollen und sagen wollen: Lernt von uns, lernt daraus. Eine solche Geschichte ist die Erzählung vom Turmbau zu Babel. Aus gegebenem Anlass fiel mir dieser Tage das alte Anti-Atomkraft-Poster ein aus dem Jahr 1979. Ich habe das Bild mitgebracht. Andreas, wenn du es uns freundlicherweise einmal aufrufst. Alles gut. Ich habe mich an das Bild erinnert, weil wir vor wenigen Tagen das 10-jährige Jubiläum von Fukushima begangen haben. Ja, wird vielen von euch noch bekannt sein. Der Künstler hat das ursprüngliche Gemälde, das den Turm von Babel zeigt, dann leicht bearbeitet. Unten am Turm, da sieht man noch so, wie ein klassischer Turm im Mittelalter ausgesehen hat. Das ursprüngliche Bild kommt aus dem Mittelalter, aus dem 16. Jahrhundert. Aber nach oben hin verändert sich dann das Bild. Es wächst sich also aus zu so einem Kühlturm von einem Atomreaktor. Die Botschaft dieses Bildes war: Eure riskante Technik ist eine babylonische Sünde. Ihr tastet mit diesem himmelhochstrebenden Machwerk die Schöpfung Gottes an. Und ich gebe dem Künstler darin recht, überheblicher Technikglaube birgt enorme Gefahren in sich. In meiner bisherigen Lebenszeit kann ich mich an drei große Atomkatastrophen erinnern. Das erste ist Harrisburg, USA, das zweite ist Tschernobyl und das dritte ist eben Fukushima. Die Menge der ausgetretenen atomaren Strahlen, der radioaktiven Strahlen beim Unglück in Tschernobyl betrug das 200-fache der beiden Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Also schon eine enorme Menge. Und bei dem Unglück von Fukushima war es dann nochmal deutlich mehr. Diese Katastrophen enthalten für mich die Botschaft, dass wir Menschen nicht alles machen dürfen, was wir auch technisch machen können. Das ist eine wichtige Lektion, die es zu lernen gibt. Bei der biblischen Originalgeschichte vom Turmbau zu Babel geht es allerdings um eine andere Pointe und davon möchte ich jetzt sprechen. Und vielleicht ist es gut, du machst das Bild wieder weg, damit eure Gedanken nicht in die falsche Richtung wandern. Ich beginne mit einer Frage: Wie lautet das allererste Gebot in der Heiligen Schrift? Ich bin der Herr, dein Gott, wird hier vorgeschlagen. Das ist das erste Gebot von den 10 Geboten. Aber das allererste Gebot in der Bibel: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Genau. Möglicherweise wärst du nicht gleich drauf gekommen, wenn ich den Text nicht vorher schon mal vorgelesen hätte, aber vielleicht ja trotzdem. Also, das ist es, was Gott zuallererst geboten hat am 6. Tag der Schöpfungswoche. Und weil es Gott so wichtig war, wiederholt er dieses Gebot noch einmal mit denselben Worten am Ende der Sintflutkatastrophe. Seid fruchtbar, mehrt euch, vermehrt euch und füllt die Erde. Ja, dieses Fruchtbarsein hat eine biologische Seite, setzt Kinder in die Welt, vervielfältigt euch, füllt die Erde. Es war wichtig in einer Zeit, als die Erde noch wüst und leer war. Trotzdem geht das Gebot sehr viel weiter darüber hinaus. Es war ursprünglich nicht nur als so ein Spruch im Schlafzimmer überm Doppelbett gemeint. Seid fruchtbar, füllt die Erde, antwortet auf die Frage, wozu sind wir Menschen da? Die biblische Antwort darauf lautet, um die Erde zu füllen. Eben nicht nur mit Quantität, mit Menge, sondern mit Qualität. Füllt die Erde mit Güte, mit Großmut, mit Weisheit, mit Schönheit. Füllt sie mit Gerechtigkeit, Dankbarkeit, mit Musik, mit Kreativität, mit Humor. All diesen Dingen. Zum Lob Gottes. Füllt die Erde, mehrt euch, seid fruchtbar. War also nie nur gedacht als so ein gestickter Bibelspruch über dem Bett im Schlafzimmer, sondern es galt und gilt seit jeher den Kleinkindern, den Greisen, den Schulen, den Missionaren, den Ingenieuren, den Komponisten, den Künstlern, Wandersleuten. Es gilt uns allen. Geboten gehört uns dieses Mehren, dieses Fruchttragen, weil es in uns Menschen die Neigung gibt, Stubenhocker zu werden. Couchpotato, sagt man heute dazu. Und geboten gehört es uns, weil es immer eine ganze Menge an Energie kostet, das Menschliche, das Gute und Schöne zu entfalten und zu kultivieren. Heute, wo die Erde mehr Menschen trägt, als ihr oft gut tut, bedeutet das, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, lebt so, dass euer Leben gute Folgen hat, dass es Früchte trägt. Mehrt euch, nicht einfach zahlenmäßig, sondern macht etwas aus euch, strebt nach den höheren Gaben, bildet euch fort und dann füllt die Erde, erweitert euren Horizont, schwärmt aus, schaut über den Tellerrand hinaus. Dazu erzählt nun die Geschichte vom Turmbau zu Babel das Gegenstück. Sie erzählt von einem Stadtvolk, das lieber unter sich und seinesgleichen bleiben wollte. Mir sind mir. Vers 1. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Alle sprachen Lokaldialekt. Man verstand sich, verstand sofort jeden Witz. Alle benutzten dieselben Redewendungen, dieselben Abkürzungen. Wenn alle die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Worte gebrauchen, da hat man sich bald nichts mehr Neues zu sagen, eine begrenzte Welt mit einem begrenzten Horizont. Wenn man so aufeinander hockt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man anfängt, sich zu langweilen oder sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Was also tun? Ein Projekt muss her, ein Event. Wenn man seine Leute bei der Stange halten will, wenn man nicht will, dass sie wegziehen, dass sie womöglich ihr Geld woanders ausgeben, das haben die Verantwortlichen in Babylon clever gemacht. Sie entscheiden sich, eine Stadt zu bauen und um diese Stadt herum eine Stadtmauer. Archäologische Ausgrabungen zeigen, dass man eine Stadtmauer gebaut hat, die war so breit, dass Pferdewagen und Streitwagen nebeneinander auf dieser Mauer herumfahren konnten. Also ganz schön bemerkenswert für die alte Zeit. Eine Stadtmauer, die dazu dient, die Feinde draußen zu halten, die aber zur gleichen Zeit die Bevölkerung im Inneren einschließt. Damit nicht genug, Vers 3 und 4. Sie sagten zueinander, wohlan, formen wir Lehmziegel, brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech, also so eine Art Teer, als Mörtel. Dann sagten sie, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über alle Welt verstreuen. Sie bauen einen Turm mitten in der Stadt, nicht nur so einen Wasserturm wie in der Innenstadt in Lehrte, sondern einen Turm, bei dem man eine Genickstarre bekommt. Ja, so ein richtiges Prestigeobjekt. Wenn die Leute diesen Turm sehen werden, werden sie sagen, das ist ja irre. Wahnsinn. Krass, was wir da so hingekriegt haben. Ein Megabauwerk. Keiner weiß so recht, wozu man diesen Turm braucht, außer dass er eben dem Prestige dient. Musste so an den Trump Tower denken, ja, beim Lesen, oder beim Burj Khalifa, höchste Gebäude der Welt. Musste auch denken an die kleinen oder größeren Prestigetürme, die wir uns in unserem kleinen Leben versuchen zu bauen. Wir wollen berühmt werden, heißt es. Wir bauen uns einen Turm und machen uns damit einen Namen. Wohlan, auf geht's, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen, sagt die Bibel. Es gibt einen psychologischen Fachausdruck dafür, Agoraphobie. Das ist die Angst vor der Öffnung, vor der Weite, ist im weiteren Sinne Trennungsangst. Die Leute wollen nicht wegziehen, wollen nicht raus, wollen nicht die Erde füllen. Sie wollen lieber unter sich bleiben, im vertrauten Kreis der Familie, der Freunde, der Kollegen, der Gemeinde. Die gleiche Sprache mit den gleichen Worten. Sie ziehen eine Stadtmauer und als Blickfang stellen sie in die Mitte einen Turm, dessen Spitze zumindest aus der Perspektive einer Maus aussieht, als würde sie bis zum Himmel reichen. Auf diese Weise denkt dann hoffentlich keiner mehr an draußen, schaut keiner mehr über die Mauer, entwickelt auch keiner mehr Wanderlust, denn wir wollen uns ja nicht über die ganze Erde verteilen wollen. Aber genau das hatte Gott ja geboten. Als allererstes, bleibt nicht wie und wo ihr seid, bleibt nicht hocken, entfaltet euch. Wie geht die Geschichte weiter? Gott, der Herr, der Barmherzige, der Kenner unserer Herzen, beobachtet unsere kleinen und großen Vermeidungsstrategien, um dem Neuen auszuweichen. Die Bibel erzählt das Weitere mit einer gewissen, ich finde, einer starken Prise Ironie. Da stieg der Herr hinab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder gebaut hatten. Hinab muss sich Gott begeben, ganz tief nach unten, um dieses Türmchen da erstmal zu entdecken, das aus der Mäuseperspektive wie ein Weltwunder aussieht. Gott aber muss sich bücken, muss suchen, quasi wie mit einer Lupe, bis er spricht, ah, sieh mal an, da ist es ja. Niedlich. Dazu ein Volk, die sich scheinbar gut verstehen, sprechen alle dieselbe Sprache, benutzen alle dieselben Worte. Und dieses Wunderwerk, dieses Mauerkränzchen mit dem kleinen Turm da drin, das soll erst der Anfang sein. Am Ende werden sie denken, dass ihnen nichts mehr unerreichbar ist von allem, was sie sich vornehmen. Und dann wird der Herr, unser Gott, ernst und greift ein, um sein Entwicklungsgebot wieder auf Kurs zu bringen. Wohlan, heißt es da, steigen wir hinab und beenden dieses um sich selbst Kreisen mit einem einfachen Trick. Verwirren wir dort ihre Sprache, vermischen, verrühren wir sie, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Was die Menschen um alles in der Welt verhindern wollten, das geschieht als Folge. Sie schwärmen aus. Sie zerstreuen sich. Nicht freiwillig, aber es ist so, die Mauer kann sie nicht mehr halten. Die Leute ziehen los. Es ist der Beginn eines neuen, anderen Lebens. Liebe Gemeinde, wenn diese Deutung richtig ist, dann befragt uns die Turmbau zu Babel Geschichte danach, ob wir uns in unseren Umständen eingerichtet haben, in Umständen, die vielleicht dringend nach Veränderung rufen, die eigentlich Aufbruch bedeuten, Bedingungen, die Anregung von außen brauchen. Die Turmbau zu Babel-Geschichte fragt nach den Stellen, von denen wir längst wissen, dass eigentlich etwas anders werden müsste. Und wir hocken immer noch da und hoffen, dass niemand auf uns zukommt und sagt, also, auf jetzt, wohl an, es geht los. Und die Turmbau zu Babel-Geschichte macht uns Mut, weil sie uns sagt, Gott hat dich im Blick und er fiebert mit dir mit. Hör auf, dir irgendwelche Türmchen zu bauen, die dich vom wirklichen Leben abhalten. Gott, der Herr, schaut auf die Uhr und fragt, hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Wenn ihr Mauern um euch zieht und sinnlose Prestigeobjekte baut, dann mache ich euch Beine. Dass ihr endlich wieder rausgeht und den Weg sucht, den ich euch sende. Raus in die Welt mit euch, da draußen warte ich auf euch. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Das war der erste, der alttestamentliche Teil. Jetzt kommt der zweite, der neutestamentliche Teil. Keine Sorge, der ist kürzer. Den zweiten Teil will ich so beginnen, dass ich euch ein kleines Symbol in die Hand gebe. Habe meine Hände vorhin desinfiziert, ist also alles Corona-technisch so in Ordnung. Aber ich ziehe noch mal meine Maske an, während ich jetzt hier gleich zu euch komme. Ja, dann schaut mal in eure Hand und dann entdeckt ihr da ein kleines Weizenkorn. Eigentlich so ein Urweizenkorn. Es ist, glaube ich, Dinkel, aber es geht ja um das Symbol und wenn ich das richtig weiß, ist Dinkel so die Urform des Weizens. Weizenkörner werden wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner. Also. Oder auch größer, ihr merkt schon, ich bin kein Spezialist, aber auf das Symbol kommt es an. Also, ein kleines Korn, ein Weizenkorn, sagen wir mal. Es ist hart, es ist klein, Sein Inhalt besteht zu dem allergrößten Teil aus Stärke. Und in diesem Korn ist ein winziger Lebenskeim eingeschlossen. Im Korn ist Leben eingeschlossen. Noch uneingelöst, noch nicht freigesetzt. Was ist das Geheimnis dieses Korns? Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Liebe Gemeinde, Jesus Christus ist das für uns gegebene Weizenkorn Gottes. Er hat sich selbst preisgegeben, er hat sich hingegeben für uns. Um unseren Willen ist er gestorben und begraben worden. Keiner von uns wäre heute Morgen hier, wenn Christus nicht sein Leben für ihn gegeben hätte. Vermute mal, keiner von uns wäre heute überhaupt irgendwo und irgendwie da, wenn Christus für ihn nicht als Weizenkorn in die Erde gefallen wäre. Wir verdanken ihm unser Leben. Wir verdanken ihm, dass wir nicht mehr allein sind, sondern dass wir Gott an unserer Seite haben. Wir verdanken ihm, dass Gott gut mit uns ist, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Wir verdanken Jesus auch, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Jesus Christus ist auferstanden und wir haben die Verheißung, dass wir auch einmal auferstehen werden zum ewigen Leben. Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist eng verbunden mit dem Leiden und Sterben Jesu. Jesus fügt dem Wort vom Weizenkorn noch ein weiteres hinzu. Er sagt also zunächst: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann sagt er weiter: Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Habt ihr das Weizenkorn noch in der Hand? Okay. Mit diesem Korn haben wir auch ein Stück vom Sinn unseres Lebens in der Hand. Dieses Korn kann deutlich machen: Solange ich hart bleibe, solange ich auf mich selbst bezogen bleibe, ich mich nach außen hin verschließe, solange läuft das wirkliche Leben an mir vorbei. Das Korn will sagen: Freude und Sinn des Lebens liegen darin, sich selbst loszulassen und sich hinzugeben. Hinzugeben in die Beziehung mit Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen. So wahr aus dem Korn Frucht wird, wenn es stirbt, so sinnvoll ist es auch, sich eben nicht aufzusparen. Wer das Leben finden will, muss es aufgeben. Muss es aufgeben, eine Schutzmauer um sich herum zu bauen und vielleicht dazu noch einige kleine, prestigeträchtige Türmchen. In der Hingabe an Gott und in der Hingabe an unsere Mitmenschen finden wir das Leben. Amen.